Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und die Schlange war listiger als alle anderen Tiere auf dem Felde. Und dann beginnt sie, die große Erzählung der Genealogie des Bösen. Eine Erzählung über Widerspruch, Protest und Abfall, über Begehren, Blicke und Scham, Intrige, Untreue und Verrat. Da ist alles drin für das große Drama der Menschheit jenseits von Eden. Vielleicht sollten wir zuerst mit einer weit verbreiteten Annahme brechen, liebe Gemeinde. Ein türkisches Rätsel soll uns dabei behilflich sein. Mal sehen, ob Sie die Lösung kennen. Auf dem Markt habe ich ein Stück gekauft. Zu Hause waren es 1000 Stücke. Na? Kommen Sie drauf? Auf dem Markt habe ich ein Stück gekauft, zu Hause waren es 1000 Stücke. Ja, Sie ahnen es richtig. Der Granatapfel. Der Granatapfel. Innen 1000 Dinge. Ob das wohl die Frucht war? Am Baum, mitten im Garten, von denen zu essen, sie gar zu berühren, bei Todesgefahr verboten war? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes, mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also vielleicht doch lieber eine Feige, saftig und süß. Es wäre vorstellbar. Oder eine Dattel, auch schön, süß und lecker. Wenn Sie jetzt wüssten, liebe Gemeinde, wie großartig es hier oben duftet. Jedenfalls kein Holsteiner Kocks, keine Parmäne aus Mabot und auch kein Marienwerder Gülderling oder irgendeine dieser alten Apfelsorten wird es wohl gewesen sein. Als ich meine Frau gestern bat, mir diese drei Köstlichkeiten vom Markt mitzubringen, rief sie verzückt aus, oh, lecker, die können wir dann aber auch essen. Sehen Sie, es ist, wie es ist. Es ist so, als gliche diese Geschichte jener Frucht. 1000 Dinge sind in ihr zu entdecken, köstlich, jedes einzelne. Wir können diese alte Geschichte kulturhistorisch betrachten. Wir können ihre formale literarische Struktur bestimmen, juristisch vielleicht auch die Schuldfrage klären. Und manche lesen unter www.rohkostwiki.de die Vorzüge der Nahrungsaufnahme im Paradies und versuchen dorthin zurückzugelangen, natürlich mit Rohkost. Aber die Cherubim mit ihrem flammenden und blitzenden Schwert lassen sich auch nicht bestechen mit einem Möhrensalat. Ist die Rückkehr ins Paradies eigentlich ein so erstrebenswertes Ziel? Eden ist doch unserer Welt gar nicht so unähnlich. Es gibt Tag und Nacht und die kühle Abendbrise, in der sich Gott in einem Garten, nicht im Dickicht eines Urwaldes, von der Hitze des Tages erholt. Ein Garten ist schon Kultur und nicht nur sich selbst überlassene Schöpfung. Ein wenig wird Gott wohl die Hecken beschnitten und das Unkraut gejätet haben. Und vielleicht von der einen oder anderen Frucht wohl auch gegessen, so menschlich, wie Gott hier erzählt wird. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, ansprechbar, greifbar, handwerklich, durchaus begabt und unmittelbar, geschickt als Gerber und Schneider, als schon alles zu spät ist und er die Tat festgestellt und die Täter für die Welt ausrüstet. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an, heißt es da. Davor allerdings scheinen Adam und Eva noch nicht so recht zu wissen, wer sie sind. Zumindest nicht wie, nämlich nackt. Ganz kühn könnte man sich Eden bis zur listigen Intervention der Schlange gar als fröhliche Nudistenkolonie vorstellen. Doch der Frieden wird gestört. Und was vorher richtig war, ist nun falsch. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Den Unterschied macht die Differenz. Die Augen wurden ihnen aufgetan, liebe Gemeinde. Mit diesem ersten Blick möchte ich versuchen, die Welt jenseits von Eden zu sehen, in der wir Menschen seitdem leben. Dieser Blick ist eines dieser tausend Dinge, die in der biblischen Erzählung köstlich enthalten sind. Mit diesem Blick möchte ich die Welt gut finden. Nicht als Strafkolonie erleiden, sondern sie als Heimat entdecken. Als Verantwortungs- und Lebensraum. Geschmack an ihr finden als Ort des Handelns und der Tat. Als weiter Raum, wirklich Mensch zu werden. Zuerst der Blick also. In diesem offenbart sich doch unsere Beziehung zur Welt und zueinander. Die Augen als Seelenfenster. Wer würde das von uns bestreiten? Und die wurden Adam und Eva nun aufgetan. Jetzt konnten sie sich offensichtlich erst richtig in den Blick nehmen. Landschaften, Tiere, Menschen. Die unmittelbarste Form, mit unserer Umwelt in einen Kontakt zu kommen, ist doch, sie in den Blick zu nehmen. Und wer erinnerte sich nicht an solche Augenblicke, durch einen Blick, einen Anblick berührt worden zu sein? Und in Bewegung geraten zu sein, gelöst aus einer Versteinerung, von einem Gegenüber aus der Einsamkeit gleichsam herausgesehen, betroffen. Im Blick eine Identität verliehen bekommen zu haben, als Geliebte, als Versöhnter, auch als Verhasster, als Bedürftige, als Verletzlicher, wehrlos und nackt. Ich glaube, das ist Evas und Adams erster Blick. Entgegen der überkommenen Annahme ist ihr erster Blick kein erotisch berührender, sondern ein ethisch verpflichtender Blick. Sie erkennen sich als nackt und verletzlich, den Blicken schutzlos ausgeliefert. Totale Transparenz. Die Tat, die diesem ersten Blick folgt, macht die beiden dann zu Schönheiten. Sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Beide nehmen Verantwortung füreinander wahr. Sie gewähren einander Schutz. Sie kleiden sich. Das Wissen voneinander und die Gewähr der Geheimnisse macht sie schön. Für die Schönheit ist, entgegen der hüllenlosen Pornografie, die jedem Geheimnis entbehrt, die Verbergung doch wesentlich. Nicht nackt, sondern mit Röcken aus Fell schickt Gott dann Adam und Eva auch in diese Welt. Wir brauchen diesen Blick, liebe Gemeinde, der den anderen nicht zur Schau stellt, taxiert und durchleuchtet. Wir brauchen die bedingungslosen Taten der Liebe und Barmherzigkeit, die diesen Blicken entspringen. Erst so, in der Verhüllung, im Geheimnis wächst doch das, was wir Vertrauen nennen. Wüssten wir alles voneinander, wir müssten einander nicht mehr vertrauen, nicht glauben, könnten uns einander nicht mehr anvertrauen, uns nicht mehr vertrauensvoll einander zuwenden. Nicht gerade eine paradiesische Vorstellung. Unsere Geheimnisse konstituieren uns, unsere Verletzlichkeit auch und unsere Scham, und ihre Verbergung verleiht uns Würde, weil uns unsere Geheimnisse, die Verletzlichkeiten und Scham zwar auch, aber nicht nur und vor allem nicht endgültig konstituieren. In diesem ersten Blick Adams auf Eva und Evas auf Adam sind wir erst Mensch geworden, die sich ansehen, die sich erkennen, die sich gegenseitig Geheimnisse und Verhüllung zumuten und zugestehen. Das ist nicht postfaktisch, das ist einfach so. So sind wir. Wer von euch ohne Geheimnisse, der hat noch nie in einen Apfel gegessen, gebissen. Das göttliche Wissen von der Differenz zwischen Gut und Böse wandelt sich mit dem kraftvollen Biss in die verbotene Frucht zugleich in das Bewusstsein, eben auch böse zu sein. Das Schuldgefühl wird kultiviert, die Scham ist geboren. Gott hat das so akzeptiert, als er Adam sucht, weil er sich versteckt hatte, nachdem er sich in der Differenz zu Eva erkannte, wird nicht davon berichtet, dass beide dann vor Gott stehen. Als Gott Adam hört, er wäre nackt, fordert er ihn nicht auf, herauszukommen. Er belässt ihn in seinem Versteck erstmal. Gott reicht die Stimme. Er glaubt Adam und Eva, ohne sie sehen zu müssen, als Menschen, uns, unserer Nacktheit und unserer Schuld bewusst, haben wir uns vor Gott zurückgezogen, uns jetzt vollständig selbstbewusst. Es ist erstaunlich, liebe Gemeinde, wie schnell wir menschlich wurden in Eden. Denn so einfach ist es bis heute dann doch nicht, sich die eigene Schuld einzugestehen, oder? Und sie vor anderen zu benennen. Gott mag die Schuld und die Nacktheit der beiden hinnehmen. Die beiden aber verstecken sich ganz und gar und tauchen ab. Sie winden sich, schieben die Schuld von sich auf andere. Adam, interessanterweise, würzt seinen Entlastungsversuch subtil mit einem Vorwurf Gott gegenüber. Die Frau, die du mir ja zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Eva dagegen erinnert an die intrigante Urheberin des Verrats. Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Alles Betrug oder Befehl. Wir kennen das. Ich bin's nicht gewesen, Adolf Hitler ist es gewesen. Ich habe mich nur an die Ausführungsverordnungen gehalten. Die Zeiten, die waren nun mal so. Man hatte gar keine andere Wahl. Das konnte man doch am Anfang nicht ahnen. Das sind doch nur wenige. Und Einzelmeinungen hört man zurzeit oft von den Eliten unter den Verächtern der Demokratie. Soll später niemand sagen, er hätte es nicht gesehen. Die Aufmärsche. Gehört zu unserer Würde auch die Schuld, gehört sie benannt. Nichts steht nicht stets im Munde geführt und vor sich hergetragen oder zur Schau gestellt, aber eben auch nicht klein geredet und nicht abgewälzt. Es fällt uns bis heute nicht leicht. Und es ist seltsam breit akzeptiert, so zu reden und sich selbst so rehabilitieren zu wollen und zu können. Sind wir im Blick mit unseren aufgetanen Augen aufeinander aber erst einmal Subjekte geworden mit Namen und Geschichte und zu ethisch schönen Taten fähig und begabt? dann sind wir die Autoren auch unserer Schuld seitdem. Wir können hinter den ersten Augenblick nicht mehr zurück. Und uns sind die Augen aufgetan. Wir sind eben jetzt auch böse und fähig, unser Leben zu verspielen. Und wir wissen es. So sind wir in die Welt gestellt. Und so sieht uns Gott. So sieht er uns ziehen, sieht Adam und Eva ihre ersten Schritte jenseits von Eden machen, schaut ihnen hinterher. Jenseits von Eden in eine Welt, die sie nun unter ihren Füßen und in ihren Händen haben, mit aller schmerzenden Gottferne. Ziemlich unkomfortabel. Sie blutet aus vielen Wunden, diese Welt. Aber wir sehen das. Sie ist uns zugleich Heimat und Ort unserer Taten. Was wäre, liebe Gemeinde, wenn mit dieser Erzählung die Genealogie von Versöhnung, Frieden und Gerechtigkeit endlich begönne? Ich finde diese Vorstellung ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob Sie da mitgehen können. Aber das ist ja auch gar nicht die Frage. Die Antwort ist die Fortsetzung des vorhin angefangenen 91. Psalms. Du wirst vorbeikommen. Vorbeikommen an Löwen und Schlangen. Ja, selbst mit Drachen fertig wirst du. Weil er an mir hängt, will ich ihn herausnehmen. Ich halte meine Hand über ihn, weil er weiß, wer ich bin. Wenn er nach mir ruft, werde ich ihn hören. Sitzt er im Dreck, werde ich ihn herausziehen. Ich werde ihn ins Licht stellen. Ein langes Leben soll er haben, und danach wird er alles in allem sehen, wie es ist. Das Heil. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.